Guten Morgen, Lieben. Wir haben uns ja schon ausgetauscht darüber, ob wir ein schönes Weihnachtsfest hatten oder nicht. Bei uns war es schön, unfallfrei. Und das ist schon mal gut. Jetzt sind wir hier. Und ich möchte, da ja Weihnachten eigentlich erst einen Tag vorbei ist, nochmal zum Thema Weihnachten sprechen, und zwar anhand eines Textes, eines sehr grundsätzlichen Textes, den wir von Apostel Paulus haben, im Galaterbrief, Kapitel 4, 4 bis 6. Und ich lese das mal vor. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise sollte er die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Weil wir nun also seine Söhne und Töchter sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der uns beten lässt, aber, lieber Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Letzten Sonntag gab es in einer Sportsendung einen Rückblick auf die erste Hälfte der Bundesliga-Saison, Fußball-Bundesliga. Und dabei ging es auch um Mannschaften, die im Keller der Abstiegsplätze sind. Eine Mannschaft unter diesen Kellerbewohnern lieferte als letztes Spiel ein Superspiel ab. Es verließ die Abstiegsplätze und ein Sportmoderator sagte dazu: Im Keller brennt noch Licht. Hat mir meine Nachbarin auch gesagt, im Keller brennt noch Licht. Das war eine Schuldzuweisung. Ich hatte es vergessen auszumachen, da in der Wohnung, Gemeinschaftswohnung, wo ich bin. Aber mich hat das irgendwie positiv berührt. Dieser eine Satz: Im Keller brennt noch Licht. Denn das ist im Grunde genommen die Weihnachtsbotschaft der Bibel. Und heute möchte ich einmal über diese Botschaft sprechen, wie sie im Galaterbrief an uns herangetragen wird. Es ist nicht so ganz einfach, darüber zu sprechen, aber ich will es versuchen, weil es da viele Spezialbegriffe und Vorstellungen gibt, mit denen man sich vertraut machen soll. Einmal steht im Text vom Licht der erfüllten Zeit. Erfüllte Zeit. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, wörtlich heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Erfüllte Zeit. Ich weiß nicht, was wir uns darunter vorstellen. Als der alte Thomas Hestas gestorben ist mit über 100 Jahren, habe ich gesagt, die Zeit hat sich erfüllt. Erfüllte Zeit ist eine Zeit, wo es weder zu früh, aber auch noch nicht zu spät ist. Erfüllte Zeit kann man sagen, dass die Zeit, wenn der Kuchen aus dem Ofen gezogen werden muss, wenn es für etwas noch nicht so spät ist, dass es anbrennt. Erfüllte Zeit, was ist eigentlich damit gemeint, wenn die Bibel diesen Begriff an uns heranträgt? Die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Was ist das, diese erfüllte Zeit, was ist damit gemeint? Was ist aus Gottes Perspektive damit gemeint? Hält Gott da einen Liefertermin ein? Wenn der Apfel reif ist, und jetzt ist die Frage, das ist ein sehr guter Satz, wenn der Apfel reif ist. Ist es so? Diese Tage habe ich eine Pizza in den Backofen geschoben und ich stellte die Hitze ein, ganz nach Vorschrift. Und dann schaute ich auf die Uhr, ich ließ den großen Zeiger der Uhr in unserer Küche in Gedanken um die Minuten vorlaufen, die die Pizza zum Garen brauchen würde. Dann ging ich ins Wohnzimmer und vergaß die Pizza. Es fing dann an zu riechen und ich stand auf, um meine Pizza noch zu retten. Sie war dunkel geworden. Das ist aus Sicht des Wortes Gottes erfüllte Zeit. Erfüllte Zeit ist, wenn das Problem schon riecht, wenn der Apfel faul ist. Nach dem Verfallsdatum, wenn es zu spät ist, wenn Gebete nicht mehr geholfen haben. Erfüllte Zeit ist aus unserer Perspektive der grausige Augenblick der Erkenntnis, ich bin machtlos. Und ich kann etwas auch nicht mehr umdrehen. Kann etwas, auch wenn ich es will, nicht mehr zurückschrauben. Der Augenblick, an dem der Glaube schmort, wie der Reifen eines auf dem Asphalt bremsenden Autos. Und wenn Gott sich dann aufmacht und das Schmoren beendet, das ist die erfüllte Zeit. Beides gehört zusammen. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat von Gott und ihrem Glauben enttäuschten Christen geschrieben, jetzt ist der Tag des Heils. Kann man das fassen, dass die erste Christusgemeinde von Jerusalem, wo so die Post abging, wie es da steht, mit Heilungswundern, mit einer beim Beten bebenden Städte und so weiter, ne? Die erfüllt war vom Heiligen Geist und unter die Leute gegangen ist, auch in ganz großen Schwierigkeiten, dass die in eine Situation kamen, wo sie gesagt haben, nö, irgendwie ist es doch nicht so. Und den schreibt der Autor des Hebräerbriefes, jetzt ist der Tag des Heils. Unsere Bedrückung und Gott laufen einander in den Weg. Aus unserer Perspektive ist der Apfel schon faul. Aber aus Gottes Perspektive soll er gerettet werden und ist er zu retten. Und es geschieht. Das ist die erfüllte Zeit. Und wenn wir auf beiden Ebenen denken und leben und führen, dann begreifen wir, was damit gemeint ist. Zwei Männer machen sich daran, eine Waschmaschine auf eine Ladefläche eines Transporters zu heben. Und dafür müssen sie ihre Anstrengungen genau abstimmen. Einer von ihnen gibt das Kommando und sagt, jetzt. Und die Last wird gehoben. Gott ruft jetzt. Und wir sind gerufen, den Schwung dieses Jetzt Gottes mitzunehmen. In unser vielleicht erstarrtes Leben. In unser vielleicht von Enttäuschung auch ziemlich stark geprägten und angefaulten Lebens. Wir fragen manchmal, wann werden wir genug Glauben haben, um uns vom Schrecken der Nacht nicht mehr lähmen zu lassen. Wir werden dies schaffen, im Gezerre der an uns gestellten Ansprüche uns bewusst zu bleiben, dass wir zu Jesus gehören und damit, dass wir zu Gott gehören. Wann wird es uns prägen, dass Gott uns sieht, auch wenn wir ihn nicht sehen? Und wann wird uns das bestimmen und auch beruhigen? Wann wird uns die wichtigste Freude gelingen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind? Morgen? Nach der nächsten christlichen Konferenz? Wenn ich irgendwie anfange, richtig zu denken und irgendwie eine neue Glaubensmethode gefunden habe? In der Bibel steht jetzt, jetzt ist die erfüllte Zeit. Weil Gott jetzt sagt und sein Heil in den Alltag unserer Herzen hineinschiebt und dort sein Reich, seine Rettung bewegt. Deshalb, im Keller brennt noch dieses Licht. Jetzt ist die erfüllte Zeit. Unsere Bedrückung, unsere Fragen an das Leben, die kreuzen ihren Weg mit dem lebendigen Gott, dieser Welt erschienen ist in Jesus Christus. Zweitens, das Licht einer neuen Freiheitserfahrung. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die unter dem Gesetz waren, erlöste. Hier gibt es einen Begriff, der in der Bibel oder auf jeden Fall in der Botschaft des Galaterbriefes sehr wichtig ist, und zwar der Begriff, der hier mit Elemente übersetzt wird. Wenn wir von Elementen sprechen, denken wir wahrscheinlich an das Periodensystem, an die Atome, an die verschiedenen Elemente, aus denen sich meinetwegen unser ganzes Leben, unser Kosmos auch zusammensetzt. Und wir wissen auch, dass wir von diesen Elementen, von den physikalischen Bedingungen abhängig sind. Die Griechen, die dachten an Feuer, Wasser und Luft und meistens an Feuer als Grundelement, auf dem sich alles aufbaut. Auch im Galaterbrief steht von einem Element, auf dem sich alles aufbaut und das unser Leben auch bestimmt. So weit, so gut. Aber hier in der Bibel steht von einem negativen Element. Da steht von Unmündigsein und vom Unterworfensein. Und es gibt sehr viele Menschen, die da nicht mitwollen, so negativ zu sprechen. Zu sagen, dass es so eine negative Vorprägung gibt für unsere Welt und für unser Leben. Der Redakteur, zu dem ich immer hingehe nach Erfurt, um meine Radiobeiträge einzusprechen, der sagt mir immer, Herr Friedemann, wenn Sie sprechen, bitte lächeln Sie. Das bringt das, was Sie sagen, positiver rüber. Also, und dann, wie gesagt, und wir hören auch die Moderatoren morgens meistens am Radio lachen, ne, auch wenn es gar nicht zu lachen gibt, die lachen andauernd und so weiter, weil das etwas Positives ist und weil es uns Menschen prägt. Und die neue Denke ist eigentlich auch wieder die, positiver ins Leben zu treten. Zu sagen, dass wir Menschen ein positives Grundgerüst unseres Lebens haben. Und dass wir auch positive Ziele haben sollen. Ich denke da besonders an dieses berühmte Lied von John Lennon, wo er sagt, Imagine, stell dir vor, die ganze Welt lebt im Frieden, alles ist abgerüstet, keine Waffen mehr. Und deswegen lassen wir uns nicht so gerne ausbremsen vom negativen Gerede, dass es irgendwie etwas ganz elementar Negatives gibt, das uns prägt und das unser Leben sogar unterwirft. Und in der Bibel steht, das gibt das. Am Montag habe ich mit einem Flüchtling zu sprechen, der ist in der Psychiatrie in Königslutter. Vor seinen Augen ist seine Frau vergewaltigt, dann ermordet worden, seine Kinder sind hingemetzelt worden. Und es ist ein Christ und er kann nachts nicht mehr schlafen. Diese Schreckenserlebnisse sind etwas Elementares für ihn und er ist ihnen unterworfen. Element heißt hier auf Griechisch Stoicheion. Und die Frage ist, woran dachte eigentlich der Apostel Paulus, als er diesen Begriff verwandte? Stoicheion, unterworfen sein. Was sind die? Was ist das? Und wovon er redet, ist nicht die Not, ist nicht das Traumatisiertsein, wie es zum Beispiel dieser Mensch aus Afrika erlebt hat, sondern die Ursachen dafür, die Wurzel. Und bevor man Stoichean mit Element übersetzt hat, war es bei den antiken Griechen die Wurzel. Und Paulus spricht von der Wurzel des Übels. Und jetzt spricht er von etwas, von einer Wurzel. Wenn man das hört, verschlägt es einem den Atem. Er spricht vom Gesetz Gottes. Und sagt, wir waren, in der Vergangenheit spricht er zu Christen, wir waren dem unterworfen, wie einer Wurzel, an der man hängt und gegen die man nichts unternehmen kann und die einen auch gefangen hält. Das gute Gesetz Gottes, das wir Menschen deshalb negativ erleben, weil es uns nicht gut macht. Weil es kein Gutmacher ist. Neulich sagte unsere kleine Enkeltochter, ich mag diese Hose nicht. Das habe ich schon meiner Mutter gesagt. 3 Jahre alt. Wisst ihr, und so geht es uns mit dem Gesetz Gottes und nicht nur Juden. Paulus dehnt das auf alle Menschen aus und sagt, ihm wäre das Gesetz ins Herz geschrieben und damit auch eine unerfüllbare Sehnsucht nach Gott. Wie unsere Enkeltochter zu dieser Hose steht, haben wir ein gespaltenes Verhältnis zum Willen Gottes. So, und Gottes Lösung lautet Erlösung. Erlösung. Im Galaterbrief steht, auf diese Weise, also sandte Gott seinen Sohn, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Und dem muss man erstmal standhalten. Du bist kein Sklave des Gesetzes, des guten Gesetzes Gottes. Und du darfst es auch nicht sein, weil es sonst für dich keine Chance gibt, irgendwie zufriedenstellend mit Gott verbunden zu sein. Keine Chance. Und jetzt ist die Frage, wozu sind wir denn erlöst worden? Wozu sind wir freigekauft worden vom Gesetz? Damit wir jetzt machen können, was wir wollen und die Sau rauslassen können? Nein. Da steht, wir sollten als Kinder Gottes eingesetzt werden. Das ist das Ziel. In der genaueren Elberfelder Übersetzung steht, so waren auch wir, als wir unmündig waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Hier werden also sämtliche Unmündigmacher, die es in der Welt gibt, gleichgeschaltet mit dem Gesetz, unter dem Gesetz waren, damit wir die Gotteskindschaft empfingen. Also im Keller brennt noch Licht. Und zwar das Licht dieser erfahrbaren Gotteskindschaft. Gott will von jedem Menschen auf dieser Erde, dass er sich als sein Kind erlebt. Es gibt so ein, wie nennt man das noch, so eine kleine Szene von Dennis the Menace. Ich weiß nicht, ob ihr wer Dennis the Menace kennt. Das ist eine Comicfigur, eine ganz bekannte in den Vereinigten Staaten. Dennis the Menace. Walter Matthau hat mal in einem Film Dennis the Menace vor. Und da gibt es ein kleines Comicstück. Da stellt sich der Dennis im Urlaub zu Leuten, von denen ein Foto gemacht wird. Und dann sagt ihm einer der dort Stehenden, die aufgenommen werden: Ich weiß, dass dein Gesicht sauber ist, aber du gehörst nicht zur Familie. Zur Familie Gottes gehörst du nicht, wenn dein Gesicht sauber ist. Das ist eine ganz andere Nummer. Aber das ist Gottes Ziel, dass wir nicht nur irgendwie theoretisch zur Familie Gottes gehören, sondern dass wir uns so auch erleben. Heute, jetzt, brennt dieses Licht im Keller. Und deshalb ein weiterer Gedanke, das Licht eines wachen Kindschaftsbewusstseins. Das Licht eines wachen Kindschaftsbewusstseins. Weil wir nun also seine Söhne und Töchter sind, oder weil, er sagt, Paulus schreibt, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber Vater. Über den Geist Gottes ist nur mehr zu reden, die Rede nach dem Galaterbrief, über die Früchte des Geistes, Freundlichkeit, Liebe und so weiter, diese Dinge. Aber hier heißt es, der den Geist in uns beten lässt, aber Vater. Genau genommen ist es ein mit Jesus gleichgeschaltetes Gebet, der in unserem Leben, in unseren Herzen wohnt, wenn der Geist Gottes da ist. Und daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern Gottes Kind. Wenn du aber ein Kind Gottes bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Sich als Kind Gottes erleben. Im Zusammenleben von Eltern und Kindern werden in der Zeit viele Worte gewechselt. Das Schönste unter diesen Worten ist das Ursprünglichste. Von Seiten des Kindes ist es das Wort Papa oder Mama. Und von Seiten der Eltern, mein Schatz, dies umarmt werden, dieser Ausdruck, du bist mein, du gehörst mir, du bist mein Kind, das so unerlässlich ist für die positive Weiterentwicklung
des Kindes. Früher haben wir gelernt in einem Theologiestudium, dass praktisch Frustrationstoleranz in uns hineinpflanzt. Dieses Geborgensein des Kindes, dieses geküsst werden, das Wissen, ich bin geliebt, ich bin geborgen. So, und genau das ist die Basiskommunikation. Geist Gottes zeigt uns noch viel anderes, aber das ist die Basiskommunikation. Das Kind, das sich erleben dürfen als Kind Gottes. Zugehörigkeit erleben, Vertrauen. Durch Jesus Christus durch seine Erlösung berechtigt, zu Gott Vater zu sagen und das auch können. Das ist Freiheit. Nach dem Galaterbrief. Das ist Freiheit. Und wer frei ist, erlebt sich als Kind Gottes im Alltag von Dingen, die auf die Nerven gehen. Wir wissen, dass wir oft von schlechten Gedanken gejagt werden. Und die drängeln andauernd und wollen uns überholen. Und wir haben oft eine negative Perspektive. Was ist, wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden? Wie immer sie sich auch wenden werden. Es gibt etwas, wozu wir berufen sind als Menschen und wozu Jesus Christus Mensch geworden ist, geboren worden ist. Und zwar ist es, dass wir nie aufhören, uns als Kinder Gottes zu empfinden und zu wissen. Erlösung und Freiheit bedeutet, in negative Gedanken hinein drängelt sich ein neues Bewusstsein, das Gottes Kindschaftsbewusstsein. Es drängelt sich sogar vor. Und das Bewusstsein ist nicht nur eine Berechtigung, für die Jesus Christus sehr viel eingebracht hat und sehr viel bezahlt hat, sein Leben gegeben hat, sondern es ist eine Kraft. Im Johannesevangelium steht, und wir haben es vorhin gelesen, die ihn aufnahmen, denen gab Gott Autorität, Macht, Exousia, Freimut eigentlich, Gottes Kinder zu heißen, die durch Gott von Neuem geboren sind. Wenn man vom Neuen geboren wird durch den Heiligen Geist, gibt es eine neue Lebensschablone in unserem Gehirn, nach der wir denken, nach der wir fühlen und die uns bestimmt, und zwar die der Gotteskindschaft. Ich lese ein Buch, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, von einem Psychologen, ein Schüler Freud, der sagt, dass wir alle unsere Schablonen haben, in denen wir uns bewegen und von denen wir abhängig sind. Und aus denen wir uns auch nicht herausbewegen können und die uns prägen unser Leben lang, von Kind auf. Das mag so sein. Aber Gottes Kindschaft ist eine von Grund auf neue Schablone, eine neue Denkmatrix, Bewusstseinsmatrix. Und die senkt Gott in unser Herz hinein durch den Heiligen Geist. Auf welcher Basis? Auf der Basis, dass wir die Erlösung annehmen, dass wir diesen Freiheitskiller, Gottes Kindschaftsbewusstseinskiller Gesetz, dass wir davon loskommen und im Wege der Vergebung unserer Sünden, der Erlösung durch Jesus Christus ein neues Gottesverhältnis haben. Kindschaftsbewusstsein ist eine neue Bewusstseinsebene, eine neue Denkschablone, eine durch den Geist Gottes gewirkte Prägung. Und sie ersetzt die alte Denkschablone, nach der alles doch darauf hinausläuft, dass wir uns von Gott alleingelassen fühlen. Und dieses Denken, dass doch alles darauf hinausläuft, dass Gott uns im Stich lässt, das hat original etwas mit dem Gesetz zu tun, weil wir fühlen, dass wir es ihm nicht recht machen können. Ergo muss es dann so darauf hinauslaufen, dass wir eigentlich, weil wir es nicht verdient haben, auch irgendwie von Gott im Stich gelassen werden, am Ende, unterm Strich. Und diese Denkschablone muss ausgetauscht werden und kann ausgetauscht werden durch die neue, das Gotteskindschaftsbewusstsein. Und dafür ist Jesus Christus gestorben. Nicht nur, dass wir Abendmahl feiern und dass wir Weihnachten feiern und sagen, Gott sei Dank ist Jesus Christus gekommen, Gott sei Dank ist er unser Erlöser, sondern den Schritt weiter, dass wir wiedergeboren werden durch den Heiligen Geist und aber lieber Vater sagen können, dass das in uns wühlt und sich bewegt und dass sich das ausprägt dafür. Die nicht aus dem Genmaterial von Menschen steht im Johannesevangelium, sondern aus Gott geboren sind. Und Paulus bringt das ganz kurz und sagt, dass wir befähigt sind, aufgrund der Erlösung Jesu Christi durch den Geist zu beten. Aber lieber Vater, und es ist ganz klar, und darum ringt auch der Apostel Paulus bei den Galatern, die wieder ins Gesetz zurückfallen wollen, ins Gesetzliche, ganz klar, dass wir zu dieser Gesetzesbefreiung zur Gotteskindschaft auch Ja sagen müssen, ein inneres Ja finden müssen und auch dürfen. Und ich wünsche mir für mich und für euch, dass dieses Ja zu Jesus, zu dem Erlöser, das Besondere dieses Sonntags wird für uns alle. Und dass es auch unsere kommende Woche, unseren Alltag prägt. Gottes Kindschaftsbewusstsein wühlt in unserem Herzen und wir dürfen uns dem öffnen. Amen.